Welcome. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Wir müssen heute einige Dinge besprechen, doch lass uns vorher noch ein wenig über das vergangene Jahr reden.
Ja, es war ein sehr erstaunliches Jahr, in dem sich viele Dinge ereigneten. Wenn wir uns das prophetische Bild und dessen Umsetzung im Laufe des Jahres betrachten, die Vorbereitungen, die schon im letzten Jahr getroffen wurden, was den medizinischen Bereich betrifft.
Ja.
Und wie Regeln und Vorschriften eingesetzt wurden. Wenn wir uns ansehen, was im Bereich der Umwelt passierte. Die Rolle des Papsttums, Laudato Si, der Film The Letter, COP 27, die neuen Gebote. Also die Liste ist wirklich ziemlich außergewöhnlich.
Das ist sie. Wir haben sogar einen Krieg, der im Februar begann.
Ich denke, dass das eine gute Ablenkung war, um all die anderen Dinge an Ort und Stelle zu bringen. Martin, Dinge passieren. Und zwar so viele, dass man leicht den Fokus verlieren kann.
Das ist wahr.
Denn man kann sich mit diesem Feuer beschäftigen oder mit jenem Feuer, mit dieser Ideologie oder mit jener Ideologie. Und dann hat man natürlich die gegenwärtige soziale Katastrophe und die verschiedenen Standpunkte dazu. Der Liberalismus gegen den Konservatismus. All das wird zusammengeworfen und ergibt eine super Mischung.
Ja, es ist wie in einer dieser Folgen, die wir über die Seifenbox-Lehren hatten. Man kann so leicht abgelenkt werden und sich auf einen Punkt konzentrieren.
Und ihn zum Hauptthema machen. Aber man muss einen Schritt zurücktreten und auf das große Bild blicken. Martin, wir waren dieses Jahr sehr beschäftigt. Es war ein ziemlich anstrengendes Jahr. Und in vielerlei Hinsicht werde ich froh sein, dass ich das Jahr nun im Rückblick sehe. Aber ich hege keine große Hoffnung, dass ein besseres kommen wird. Lass uns also kurz verschnaufen, Luft holen und sehen, ob wir mit frischen Kräften dem Nächsten gegenübertreten, wenn es auf uns zukommt.
Das bringt uns zur Dankbarkeit unseren Zuschauern und Unterstützern gegenüber. Denn ohne euch wäre es nicht möglich.
Ohne euch wäre nichts möglich gewesen.
Auch nur irgendetwas von dieser Arbeit zu machen. Und so danken wir euch von ganzem Herzen für alles.
Ja, und danke, dass es am Laufen gehalten wird. Danke für alle Kommentare und das, was die Leute schreiben. Es kommen so viele Fragen und oft antworten andere in ihren Kommentaren. Das hilft uns. Wir erhalten aber Tausende von Fragen. Es ist für uns unmöglich, alle abzuarbeiten.
Ja.
Manche werden frustriert, wenn wir nicht gleich losspringen. Aber vielen Dank auch für diese Arbeit. Es ist ein großartiger Beitrag. Halte die Diskussion am Laufen.
Ja, und vielleicht nochmals eine Erinnerung. Die Verbreitung von unserem Material, von diesen Videos, die wir machen. Wir können das nicht allein machen.
Nein.
Wir brauchen eure Hilfe, es zu verteilen und es einfach weiterzugeben, ob digital oder auch als Hardcopy.
Und jetzt ist alles wie versprochen eingerichtet, dass man es kostenlos verteilen kann. Es ist eingerichtet, es wurde bestellt, damit wir es auf Lager haben. Es ist alles da. Für Nordamerika steht die Auslieferung schon. Und bald wird der europäische Kontinent ebenfalls beliefert. Das wäre ohne eure Unterstützung nicht möglich.
Stimmt.
Wow, wir können nur Danke sagen. Vielen, vielen Dank.
Ja, es gibt ein Einführungsvideo über unser Verteilzentrum für Nordamerika. Ich werde in der Videobeschreibung für dieses Video einen Link einfügen. Jeder kann es sich ansehen, um noch mehr darüber zu erfahren, wie man Kontakt aufnimmt und alles, was man braucht, um diese Botschaft hinauszutragen.
Wir haben noch andere Ideen. Wir wollen uns mehr in der Gesundheitsbotschaft engagieren und tun, wozu uns das Evangelium auffordert. Sich um die körperlichen Belange der Menschen kümmern, sodass man sich dann um die geistigen Belange kümmern kann. All das.
Genau.
Es sind so viele Dinge in Planung. Wir müssen große Träume haben und in der Kraft Gottes voranschreiten, soweit er es uns erlaubt.
Das ist der einzige Weg. Dankeschön. Lass uns jetzt mit diesem Thema weitermachen, lass uns beten und anschließend loslegen.
Okay, machen wir es so.
Unser Vater im Himmel, Vor allen anderen danken wir dir dafür, dieses Werk für dich verrichten zu können. Jetzt bitten wir dich erneut, Herr, doch bitte unser Gespräch zu segnen, unseren Verstand zu erleuchten und dein Wort durch uns sprechen zu lassen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wir sprechen über den Aufstieg der katholischen Kirche und die Zunahme des christlichen Nationalismus. Wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten darüber gesprochen, eine Reihe von Dingen dazu gezeigt, dass dieser Ball zu rollen anfängt.
Wie ein Schneeball.
Ja, sehr ähnlich.
Er fängt klein an, aber je weiter er rollt, desto größer wird er.
Wir sagten schon oft, dass wir glauben, dass das Pendel umschwingen wird. Denn die Ideologie des Nordkönigs und die Ideologie des Südkönigs werden aufeinanderprallen, obwohl beide am gleichen Tisch sitzen. Und
ja.
Schließlich wird die Ideologie des Nordkönigs, die den christlichen Nationalismus umfassen muss, die Oberhand gewinnen. Also wirkt es doch wie eine gute Idee, den Vereinten Nationen beizutreten.
Definitiv.
Aber um hinter all dem eine Schubkraft zu bekommen, braucht man das Chaos. Also hatten wir viel Chaos in der Welt. Wir hatten Chaos, was Gesundheitsthemen betraf. Wir hatten Chaos, was Klimathemen betraf. Und dann muss es natürlich auch wirtschaftliches Chaos geben. Lass uns also sehen, ob es irgendwelche Vorbereitungen für dieses wirtschaftliche Chaos gibt. Wir wurden gewarnt, dass die Welt auf eine Rezession zusteuert. Es gibt eine große Energiekrise. Wegen des Krieges in der Ukraine.
Ja.
Nun, Martin, in der Politik passiert nichts, was nicht geplant wurde.
Nein. Also du sagtest gerade wegen des Krieges.
Ja.
Wir zeigten es in der letzten oder vorletzten Folge, dass es eine Übergangsphase gibt, die von Schmerz begleitet wird. Sie warnten uns davor.
Ja, sie warnten uns. Klaus Schwab machte es ziemlich deutlich. Er ist übrigens eine interessante Persönlichkeit. Lass uns dazu nicht zu viel sagen, damit wir nicht zensiert werden. Ja, Martin, all diese Dinge passieren. Und immer gibt es Vorbereitungen. Als es dieses Gesundheitsthema gab, fanden Probeläufe statt. Wir zeigten sie in früheren Folgen. Es gab also einen langen Aufbau für diesen finalen Höhepunkt, den wir in den letzten Jahren hatten. Was die Umweltkrise betrifft, hatten sie Zeichentrickgeschichten für die Kinder.
Ja, in den 90ern.
Schon in den 90ern.
Captain Planet.
Und das ist interessant, wie jeder mitmachte. Jede Nation, jeder Stamm, jedes Volk war in diese große Schlacht einbezogen. Und das führte zu COP27, wo all diese Dinge umgesetzt werden. Dann hat man die spirituellen Gesichtspunkte, die aus der Feder des Vatikans stammen. Diese jesuitischen Schreiber sind sehr beschäftigt. Und wir denken, es ist Papst Franziskus. Nein, nein, sie haben ihren Think Tank, der diese Dinge zusammenstellt. Und zwar unter einer ganz besonderen spirituellen Führung, von der ich glaube, dass sie von der Schlange stammt. Aber belassen wir es dabei. Wir werden über einige dieser Themen sprechen. Werfen wir einen Blick auf die bevorstehende Wirtschaftskrise. Hier haben wir ABC News vom 16. November 2022. Diese Tech-Unternehmen haben 2022 größere Entlassungen angeordnet. Meta entlässt ungefähr 11.000 Beschäftigte. Der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, gab letzte Woche bekannt, dass das Unternehmen etwa 11.000 Beschäftigte entlassen werde, geschätzt 13% ihrer Arbeitskräfte. Ist es nicht interessant, Martin, dass all diese Firmen Rekordgewinne hatten?
Ganz genau.
Ihre Kassen sind also voll.
Ihre Taschen sind übervoll.
Und doch entlassen sie all diese Leute? Wissen sie etwas?
Ich bin mir sicher, dass sich da etwas zusammenbraut.
Twitter entlässt ungefähr 3.700 Beschäftigte. Natürlich tobt da eine ideologische Schlacht. Der Nordkönig und der Südkönig scheinen sehr aktiv zu sein, was Twitter betrifft. Und Amazon stellt etwa 10.000 Beschäftigte aus. Hatten sie nicht auch Rekordgewinne?
Ja, sie alle gingen schon mit Gewinnen in die Pandemie. Und mit der Pandemie schossen sie noch mehr in die Höhe. Jetzt sieht es so aus, dass sie dem die Schuld geben, denn nach der Pandemie schwächte es sich ab.
Ah, ich verstehe. Andere Unternehmen wie Lyft oder Stripe entlassen ebenfalls Mitarbeiter. Redfin entlässt fast 1.000. Microsoft entlässt 1.000. Robinhood entlässt 23% der Mitarbeiter. Coinbase entlässt 1.100 Mitarbeiter. Martin, bereiten die sich auf etwas vor? Wollen sie ihre Kassen intakt halten?
Ich denke, es ist genauso, wie du es sagst. Wenn man seinen Profit auf der gleichen Höhe halten will und weiß, dass etwas kommt, sollte man vielleicht überschüssiges Personal loswerden. Aber glaub bloß nicht, dass die verbliebenen Mitarbeiter nicht arbeiten müssen. Denn die Arbeit wird nicht weniger werden.
Nein, die machen genau das Gleiche. Sie versuchen, sich abzusichern.
Das denke ich auch.
Hier ist noch etwas Interessantes vom 22. November 2022. Googles Mutterunternehmen Alphabet will 10.000 Mitarbeiter entlassen. Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, rüstet sich Berichten zufolge, etwa 10.000 leistungsschwache Mitarbeiter zu entlassen. Martin, wer stellt 10.000 leistungsschwache Mitarbeiter ein?
Das kaufe ich Ihnen nicht ab.
Du glaubst es nicht? Also entweder sind es ganz schlechte Arbeiter oder sie suchen einfach eine Ausrede.
So ist es.
Das entspricht 6% ihrer Belegschaft in der Entlass-Season bei Big Tech, die inmitten rauer globaler Umstände von Meta, Amazon, Twitter, Salesforce und weiteren losgetreten wurde. Es ist interessant, dass all diese Unternehmen riesen Gewinne einfahren und es trotzdem machen.
Ja, wir sprechen hier nicht von Millionen. Wir sprechen von Milliarden an Reingewinn.
Ja. Martin, die Welt steuert auf etwas zu. Wir müssen da nicht ins Detail gehen, sondern nehmen es einfach zur Kenntnis. Wir sollen ja Beobachter sein, richtig?
So ist es.
Und nicht zu hetzen, sondern einfach als Beobachter sehen, was vor sich geht. Ach übrigens, nur so eine Frage. All diese Firmen, die hier aufgezählt sind, besuchten nicht deren CEOs alle den Vatikan?
Alle von ihnen. Und kurz nachdem Musk ihn besuchte, kaufte er Twitter. Gleich nach dem Kauf begann er mit Entlassungen. Gleich nachdem er mit den Entlassungen anfing, begann der Rest von ihnen zu entlassen. Tja, vielleicht ist es Zufall.
Irgendwie interessant. Oder vielleicht ist es Leistungsschwäche ja die falsche Ideologie, Martin.
Das könnte natürlich auch stimmen.
Könnte es sein?
Ja.
Könnte es sein, dass es zu einer Optimierung kommen muss, sodass jeder sich bei einer bestimmten Ideologie einreiht?
Die Denkweise muss stimmen.
Okay. Vorher, als man den Konflikt zwischen Süd und Nord hatte, sollte man beide Seiten da haben. Jetzt möchte man eine kleine Bereinigung, sodass man sich der sogenannten Leistungsschwachen entledigt. Aber die Leistungsschwachen sind, wie wir schon sagten, eigentlich ein schlechtes Bild für jene, die sie eingestellt haben.
Das ist wahr.
Sollten sie diese Dinge nicht vorher gründlich prüfen?
Und warum dann alle auf einmal?
Ja, und all die Tausende von Leuten. Ich frage mich, was passieren würde, wenn CNN seine Ideologie ändern wollte, wie viele leistungsschwache Leute sie dann feuern müssten.
Auch wahrscheinlich
90%?
Erlebten sie nicht etwas Ähnliches?
Ich meinte, wenn man von rechts nach links gehen möchte, müsste Fox es machen. Wenn man von links nach rechts gehen möchte, müsste CNN es machen. Das ist immer die hegelische Dialektik. Zwei gegensätzliche Ideologien.
Jetzt fängt also das Pendel an zu schwingen und man entledigt sich des Denkens, das nicht
zeitgemäß ist. Wäre das möglich?
Vielleicht.
Nur so ein Gedanke. Lass uns jetzt einen Blick auf den Aufstieg des Papsttums werfen. Denn vergiss nicht, dass all diese CEOs nicht entlassen werden.
Nein.
Nein, sie alle gingen zum Vatikan. Und sie müssen doch bestimmte Marschbefehle haben, richtig? Nun, der politische Einfluss des Vatikan spielt es sich immer hinter den Kulissen ab. Denn so arbeiten Jesuiten einfach. Sie sind hinter den Kulissen tätig. Aber tatsächlich üben sie die Macht aus. Aber jetzt wählen sie eine etwas direktere Herangehensweise. Wenn die Zeit für die Könige der Welt gekommen ist, ihre Macht dem Tier zu geben. Wir werden euch die Richtung vorgeben, aber wegen eurer Ideologien wolltet ihr nie unseren Standpunkt umsetzen. Ihr wolltet euren säkulären Standpunkt. Aber ich bin der Nordkönig und ich werde euren säkulären Standpunkt einschränken und ich werde dafür sorgen, dass ihr meine moralischen Statuen umsetzt. Denn ich bin der Antichrist und ich möchte Gottes Statuen entfernen.
Das geht in den Köpfen vor.
Das ist in ihrem Denken, stimmt's? Weil sie von Anfang an Gottes Feinde waren und ein Leopard ändert seine Flecken eben nicht.
Das Kranke daran ist, dass sie es mit einem christlichen Deckmantel machen, anscheinend für Gott.
Und ich habe all diese Christen an Bord mit einer falschen Ideologie, nämlich mit dem Futurismus, der aus der Feder der Jesuiten stammt. Ist es nicht traurig, dass der Protestantismus so getäuscht ist, dass er einen Feind umarmt? Martin, Earthbeat sagt uns, dass das Papsttum nicht länger nur ein Beobachter ist. Der Vatikan will einen neuen Status bei UN-Klimagesprächen erlangen. Martin, dieser neue Status wird nur der Öffentlichkeit so verkauft. Es war schon immer da. War hinter den Kulissen.
Jetzt treten sie hervor.
Wenn man sich das Bild ansieht, wo spricht er da? Er spricht in seinem Atombunker, der wie eine Schlange gestaltet ist, und er spricht vom Maul der Schlange aus. Er ist also der Vertreter für die Schlange, die ihm seine Macht und große Vollmacht gab.
Die Typologie, wie er an diesem Ort steht und spricht, ist schon erstaunlich, wenn man es in biblischer Sprache ansieht.
Und warum sollte man ein Gebäude so planen, dass es wie eine Schlange aussieht und er zwischen den Fangzähnen herausspricht? Als Kardinal Pietro Parolin die Spitzenpolitiker der Welt in den ersten Tagen des COP27, dem UN-Klimagipfel, ansprach, der im ägyptischen Sharm el-Sheikh abgehalten wurde, tat er es auf Augenhöhe mit den vor ihm versammelten Staatsoberhäuptern. Das ist auch eine List. Weil ja das geistige Schwert über dem säkulären Schwert steht.
Wie wahr?
Die Rede war die erste für den Heiligen Stuhl als offizielles Mitglied der UN-Klima-Rahmenkonvention. Amtsträger im Vatikan signalisierten, dass dieser Schritt mehr als nur symbolisch sei und die Absicht der Kirche widerspiegle, eine aktivere Rolle bei den oft zähen und turbulenten Klimaverhandlungen einnehmen zu wollen, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit fortgeschrittenen und Rückschlägen in unterschiedlichem Umfang verlaufen. Martin, nicht nur symbolisch. Sie nehmen eine aktive Rolle ein. Sie hatten immer eine aktive Rolle. Jetzt bewegen sie sich nun auf die Bühne, anstatt die Puppenspieler hinter den Kulissen zu sein.
Ich denke auch, dass es tatsächlich mehr biblisch als symbolisch ist.
Der Aufstieg des Vatikans, das Wort allein sagt viel. Vom Beobachterstatus zum Vollmitglied bietet einen neuen Grund zur Hoffnung. Wir stehen jetzt auf der gleichen Ebene mit allen übrigen Verhandlungspartnern, sagte er. Von der Symbolkraft allein ist der neue Status des Vatikans bedeutungsvoll, vom Symbolismus zur Substanz überzugehen. Martin, klingt das nach biblischer Sprache?
Sage ich doch. Biblischer als das geht es nicht.
Damit sie sich tatsächlich authentisch als Verhandlungspartner engagieren können und sehen, wie sie die Kultur innerhalb der UN-Klimarahmenkonvention verändern können. Von Anfang an haben sie die Philosophie der UNO bestimmt. Pierre Teilhard de Chardin, ihr jesuitischer Spross, von dem sie sich distanzieren, aber in Wirklichkeit umarmen.
Aber schau, das Problem war doch, wenn das vorher passiert wäre, wären die Leute sehr aufgeregt gewesen, denn sie hätten sie dort nicht gewollt.
Aber jetzt ersehnen sie dort.
Ganz genau.
Denn sie staunen dem Tier nach, bewundern es.
Ganz genau.
Das wird der Kirche helfen, mit einer vereinten Stimme zu sprechen. Wer ist die Kirche dort, Martin? Die katholische Kirche oder alle?
Nun, es sind alle Kirchen, aber die Mutter führt sie an.
Aha. Also sagt Herodias Salome, was sie tun soll. Und sie möchte in Wirklichkeit den Kopf von Johannes dem Täufer.
Aha.
Mit vereinter Stimme auf internationaler Ebene zu sprechen und nicht nur befähigte Praktikanten zu fördern. Für mich klingt das nach Gemeinwohl. Sondern noch wichtiger, den robusteren ethischen, moralischen und spirituellen Rahmen. Sollten wir uns nicht davor hüten? Es ist ein ziemlich kühner Schritt. Es ist auch ein Sprungbrett in die Welt der Politik und in eine diplomatische Rolle hinein. Bisher hat der Vatikan eher eine moralische Rolle gespielt, indem er Prinzipien und Werte vertrat, aber sie nicht in ein verbindliches Handeln drängte. Martin, Sie sprechen mit der Zunge der Schlange, denn Ihre politischen Repräsentanten wurden von Ihnen eingesetzt.
Ja.
Also benutzen Sie vorne dran nur ein anderes Mundstück.
Ist das ein komplettes Heilen der Wunde?
Deshalb haben sie die Arroganz, es einen Aufstieg zu nennen. Bei niemandem anderem wird das Wort so als Titel verwendet. Niemand sonst ist in den Vereinten Nationen aufgestiegen, außer sie.
Hat ein Aufstieg nicht etwas mit einem König zu tun?
Nun, was passierte bei Nebukadnezar? Erinnerst du dich an diese Streitfrage, dass Daniel im dritten Jahr und der König im zweiten Jahr war? Wie sollte das gehen? Denn man gebrauchte unterschiedliche Zählweisen. Im Falle Nebukadnezars hatten sie ein Aufstiegsjahr und dann begann das erste und zweite Jahr.
Ja, ja.
Das Aufstiegsjahr ist also das Jahr, als er den Thron bestieg.
Überträgt man es auf das Hier, ist es das Jahr, in dem sie den Thron besteigen und von da an regieren sie.
Sie werden regieren. Sie werden die Herrscher von Babylon sein. Steht es nicht auf ihrer Stirn?
Ja.
Babylon, die Mutter der Huren.
Und schwupp sind alle anderen Kirchen beisammen.
Wir sahen das auf dem Berg Sinai, nicht wahr? Das ist also ein historischer Moment. Es ist ein historischer Moment für die menschliche Familie und es sollte jetzt jenen Hoffnungsschimmer aussenden, sagte Muene. Martin, ich glaube, dass es mir sehr wohl Hoffnung gibt, weil es bedeutet, dass auch die Scharade bald ein Ende hat. Das Licht, das wir am Tag des Tunnels sehen, ist kein Zug, der uns überfahren wird. Es ist tatsächlich die Sonne, die göttliche Sonne, die auf uns scheint. Und Bruder Sonne erleuchtet jetzt unser Herz und wir können wieder hoffnungsvoll sein. Martin, alle Macht dem Tier. Und dieser Muinene ist der Sprecher des Vatikans bei den Vereinten Nationen und das war seine offizielle Rede, in der er sich auf Bruder Sonne bezog. Ist der Mann verrückt?
Wenn man mit der Zunge einer Schlange spricht, kommt leider so etwas heraus.
Verrücktheit ist das neue Normal. Möge Gott uns helfen. Glücklicherweise habe ich eine andere Ansicht über das Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe auch ein Licht, aber es ist sehr wohl der Zug, der das System beenden wird. Denn wenn der Stein die Füße trifft, bleibt wie viel davon übrig?
Nichts.
Nichts. Es wird zu Staub zermahlen und schwupps wird der Staub davongetragen. Es wird nicht der Hauch einer Spur von diesem System übrig bleiben. Es gab eine Zeit in der Weltgeschichte, als die Menschen sich auf Regierungen verlassen konnten, dass sie ihnen halfen und aus der Patsche holten, dass sie ihre Beschützer und sogar vielleicht ihr Freund waren. Aber diese Tage sind vorbei. Wir haben Diktaturen, die sich als Demokratien verkleiden.
Stimmt, eine tyrannische Herrschaft wird eingesetzt.
Hier ist etwas Interessantes. Es kommt vom Global Citizen Forum. Das ist ein ziemlich umfangreiches Forum mit viel Einfluss.
Die gibt es schon seit einigen Jahren. Wenn du dich erinnerst, die gaben jedes Jahr ein riesiges Konzert, manchmal an verschiedenen Orten über die ganze Welt verteilt. Da kamen all die großen Namen zusammen. Am 24. September hatten sie ein großes Konzert, bei dem Mariah Carey, Metallica und all diese Leute sangen.
Nun, all diese Rockbands der Vergangenheit waren sowieso Marionetten der Jesuiten. Wenn wir uns eine bessere Welt vorstellen können, können wir eine aufbauen. Aber nur indem wir uns mit unseren Inneren selbst beschäftigen und es entwickeln, können wir die Welt verändern. Also müssen wir zuerst uns verändern. Martin, diese Hoffnung der Menschheit, das Innere selbst zu verändern, ist eine vergebliche Hoffnung. Denn ohne Gott ist das unmöglich, stimmt's?
Ohne dass Christus in einem lebt, er ist doch der Einzige, der einem bei der Veränderung helfen kann.
Welche Kraft lebt da in Ihnen? Ich denke, dass die Macht Legion heißt. Mit Delegierten, die aus mehr als 30 Ländern stammen, war jeder Aspekt des Gipfels bewusst darauf ausgelegt, die Anwesenden dazu zu ermuntern, sich auf eine persönliche Reise des Sich-Selbst-Entdeckens und der Entwicklung zu begeben. Bleiben Sie unvoreingenommen, lassen Sie sich fallen und versuchen Sie nicht zu urteilen. Für mich klingt das nach der Schlange. Meinst du nicht auch? Sehr New Age.
Definitiv, daran besteht kein Zweifel.
Wie ein roter Faden zog sich die Bedeutung der inneren Verbundenheit durch den Tag, wobei das Streben nach globalem Fortschritt aus dem gemeinsamen Handeln der 8 Milliarden Menschen entsteht. Martin, ich weigere mich, Teil dieser Menge zu sein.
Ja, jetzt ist es das Problem, dass man zwei Strömungen hat. Man hat einmal diese Strömung des globalen Bürgers und dann hat man die Strömung des Nationalismus. Aber wir wollen an keinem davon teilhaben.
War es nicht Gandhi, der sagte, dass sogar einer eine Mehrheit ist, wenn es die Wahrheit ist? Von 8 Milliarden ganz zu schweigen. Shayun und Alexander Mendeluk betonten eine transzendente Klangheilungsveranstaltung an, um unser kollektives Bewusstsein zu erwecken und unser höchstes Potenzial zu aktivieren. Während Deepak Chopra eine Meditationsveranstaltung am Strand durchführte, wobei er eine neue Perspektive auf die menschliche Metamorphose bot und die Zuhörerbotschaft des Anzapfen neuer Kraft und Erweckung spüren ließ. Ich bin so froh, dass ich da nicht dabei war.
Derartige Dinge finden auf der ganzen Welt statt.
Wenn man sich Babylon ansieht, besteht es aus 3 Komponenten, richtig? Wir haben das Tier schon gründlich satt. Es findet sich jetzt überall und stieg auf. Und dann hat man den falschen Propheten. Aber man hat auch den Drachen. Und diese Ideologie ist Teil des Drachens. Keiner soll mir jetzt sagen, dass Drachenphilosophie die Kirche nicht infiltriert hat. Haben wir nicht Meditationen, Yoga, Lectio Divina, Rituale und magische Kreise und Labyrinthe, ja. Atemgebete und all diesen Unsinn?
Breath prayers, ja. And all this nonsense.
Visualisierung, Meditation, nicht biblische, sondern wo man mit allen Sinnen über der Bibel meditiert.
Die Spiritualität des Ignatius.
Und heutzutage ist das alles christlich.
Ja, spirituelle Formation. All das ist satanisch. Es gibt keine gute spirituelle Formation.
Ja.
Das ist dämonisch. Es kommt von der jesuitischen Weltanschauung. Biblische Meditationen bedeutet, über das Wort nachzudenken, über die Bedeutung, es verinnerlichen und das Wort im Leben anwenden.
So ist es. Einfach ausgedrückt ist es ein Nachdenken über das, was man gelesen hat. Ein sich daran erinnern. Nicht dasitzen und
Gott zu bitten, dir die tiefere, typologische Bedeutung vieler dieser Geschichten zu zeigen. Diese Reise der menschlichen Metamorphose enthüllte eine neue Ära der Weltbürgerschaft. Ihr VR-Projekt, Chopraverse, soll Wohlbefinden ins Meta-Universum bringen. Martin, Sie verwenden da ganz neue Begriffe und neu gegründete Unternehmen wie Meta. All das sagt uns, dass sie auf sehr raffinierte Weise miteinander verknüpft sind. Die Veranstaltung Reise ins Metaversum lud den Einzelnen ein, zu erfassen, was es bedeutet, metahuman zu sein. Deepak Chopra beschreibt diesen Zustand als eine gemeinsame Vision und Vielfalt, um eine neue Realität voller Wunder, Kreativität und Freude zu schaffen. Eine soziale Transformation. Das hört sich wie Alice A. Bailey an. Genau so.
Genau so. Das ist so stark New Age. Das ist diese Euphorie, in der man leben wird. Aber es ist nicht Realität. Es ist eine virtuelle Realität.
Ja, Satan dreht es um und sagt, ihr lebt in einer Matrix. Ihr lebt in einer Fantasiewelt, in der ihr eigentlich Marionetten seid, die von einem Puppenspieler kontrolliert werden. Aber das ist meiner Meinung nach nichts weniger als dämonische Besessenheit.
Ja, das ist es. Und dazu führt es. Denn was zu all dem noch hinzukommt, man hat spirituelle Formation. Man hat all diese virtuelle, sagen wir mal, Täuschung, die passieren kann.
Ja, wer weiß, was wir mittels Hologramme oder dergleichen sehen werden. Dafür braucht man natürlich eine Menge neuer Technologien. Interessanterweise schreibt TechJuice dazu, eine neue Technologie ist da, die es uns ermöglicht, mit unseren toten Verwandten zu sprechen. Sie schaffen also eine Situation, in der man tatsächlich mit toten Verwandten sprechen kann. Es ist zwar elektronisch, aber wenn man wirklich glaubt, dass man mit toten Verwandten spricht, könnte man genauso die Hexe von Endor aufsuchen.
Ja, besonders wenn man kein richtiges biblisches Verständnis über den Zustand der Toten hat.
Wie wichtig ist es nun, die Lehre von der Sterblichkeit der Seele? Im Gegensatz zur päpstlichen Lehre und die Unsterblichkeit der Seele.
Ich glaube, dass sie in der Zeit, in die wir uns hineinbewegen, eine der entscheidenden Rollen spielen wird.
Okay, mit zwei Dingen, der Sonntagsheiligung und der Unsterblichkeit der Seele, wird er die ganze Menschheit in sein Lager fegen. Wie wichtig ist es also, dass wir die Lehre von der Sterblichkeit verstehen?
Bei diesem Verständnis geht es um Leben und Tod.
Okay, wenn man sich jetzt Hollywood ansieht, wenn man irgendeine dieser Organisationen hernimmt, jegliche Medien, egal welche, auf welcher Seite stehen sie? Auf der päpstlichen Seite oder auf der biblischen Seite?
Auf der päpstlichen Seite, die Unsterblichkeit der Seele.
Sind es nur die Adventisten, die das verstehen, oder verstanden die Reformatoren es schon?
Sie verstanden es, Martin Luther.
Verstand es Martin Luther? Verstand Tyndale es? Verstand Fitch es? Verstanden es die frühen Reformatoren? Warum verstehen sie es nicht mehr?
Weil die Jesuiten dazu kamen.
Aha. Sie schreiben hier, ist es nicht aufregend, dass wir jetzt mit unseren Toten sprechen können? Ja, und warum auch nicht? Eine neue Technologie ist da, die es uns ermöglicht, mit denen zu sprechen, die jetzt tot sind. Jetzt kann man mit seinen Toten leben, die in eigenen Smartphones als Sprachassistenten weiterleben. Man kann sie also als Sprachassistenten haben. Die App wurde von der in Kalifornien ansässigen Firma Hereafter All entwickelt. Die Firma strebt an, eine Kommunikation zwischen den Lebenden und den Toten zu ermöglichen. Martin, das hört sich an, als ob Halloween lebendig wird.
Nun, wenn man nachdenkt, wird man bei all dem immer eine Rechtfertigung finden können. Ja, aber es ist nicht wirklich das Gleiche. Aber wenn man nur anfängt, damit herumzuspielen, sagen wir mal, jemand versteht die wahre Bedeutung der Sterblichkeit der Seele, wenn man anfängt, sich damit zu befassen, ist es, als ob man auf des Teufels Boden herumspielt.
Aber schau, wie eng verstrickt es wird. Eine derartige Technologie, die die Kommunikation mit den Dahingeschiedenen ermöglicht, war schon seit Jahrzehnten eine tragende Säule in Science Fiction. Gesundheitsdienstleister und Spiritisten wollten schon seit Jahrtausenden etwas derartiges haben. Martin, wenn man sich das Gesundheitssystem in der Welt betrachtet, gibt es viele im Gesundheitsgeschäft, die auf einer esoterischen Schiene arbeiten. Sie benutzen Pendel, um herauszufinden, welche Krankheit man hat, was die Therapie dafür ist. Und man muss da so vorsichtig sein, weil man sich selbst in die Hände dämonischer Kräfte geben könnte. Nimmt man etwa den Bereich, wo das Chanten die Wirkung der Medizin verstärken soll, Im Gegensatz zu den einfachen, heilenden Kräften in Kräutern, die Gott in der Natur hineingelegt hat. Hier hat man ein totales Durcheinander. Wäre es möglich, dass die ganze Gesundheitsindustrie mit dämonischen Aktivitäten verstrickt wird?
Definitiv.
Ist es nicht Pharmakei, Zauberei?
Isn't that pharmacia, witchcraft? Now though, it is become.
Jetzt wird es jedoch eine Realität, die dank des Fortschritts bei künstlicher Intelligenz und Sprachtechnologien immer leichter zugänglich wird.
Now, wenn man das mit Metaverse und Chopra, den wir gerade hatten, zusammennimmt, was für eine Mischung hat man dann?
Dann hat man eine katastrophale Mischung.
So Martin,
wir haben also auf der einen Seite diese große Bewegung, die innere Spiritualität in eine Bewegung hineinbringen will. Aber dann hat man in der Bibel auch die Zusicherung, um es einmal so auszudrücken, dass die Machthaber das Mahlzeichen des Tieres umsetzen werden. Wir sprachen schon so oft darüber. Also muss das Pendel auf die eine oder andere Weise schwingen, damit diese Ideologie ebenfalls eine Realität werden kann.
Wenn ich darf, möchte ich es gerne wieder mit dem Nord-Süd-König-Szenario verbinden. Die Weltbürger gehören tatsächlich zum Südkönig und der Nationalismus gehört zum Nordkönig.
Ja, hier sagt uns die Washington Times, dass sie einen Aufstieg des nationalen Konservatismus beobachten. Die Washington Times ist wahrscheinlich ziemlich liberal. Sehen wir uns an, was sie dazu sagen. Für viele stellt sich überraschend heraus, dass die Idee einer Nation, einer Gruppe von Familien, Stämmen und Gemeinschaften mit gemeinsamen Erfahrungen, die für das Gemeinwohl zusammengeschlossen sind und ein gemeinsames Ziel verfolgen, immer noch sehr lebendig ist. Ich finde es interessant, dass der Papst ständig über den Nationalismus schimpft, aber nur gegen Christen. Er schimpft beispielsweise nicht gegen den Nationalismus islamischer Länder. Die akzeptiert er.
Genau, er akzeptiert sie nicht nur, sondern er bewirbt sie sogar. Zum Beispiel, wie er sich für die Leute des Amazonas einsetzte.
Sie müssen sich um ihre Ideologien kümmern. Und warum? Weil ihre Ideologie keine Gefahr für sein System darstellt. Es sei denn, man hat das System besiegt. Dann kann man aufsteigen und seine Rolle spielen. Das ist sehr interessant. Sie ist immer noch sehr lebendig. Mit zersetzenden und sinnlosen Ideen der Aufklärung über die Universalitäten der menschlichen Erfahrung durchdrängte Intellektuelle fühlen sich bei Nationalitäten, Nationalismus und der Idee, dass Menschen sich eher als Bürger einer Nation denn als Weltbürger identifizieren, unwohl. Es überrascht nicht, dass diejenigen, die sich eher als Amerikaner denn als Weltbürger identifizieren, eher rechts geneigt sind. Wir wissen, dass die USA bei der Umsetzung des Mahlzeichen des Tieres die Hauptrolle spielen wird. Und das protestantische Amerika wird es erzwingen. Und andere Nationen werden folgen. Wenn wir von anderen Nationen sprechen, sprechen wir hauptsächlich von den christlichen Nationen. Aber bezüglich bestimmter Ideologien, wie die des Klimas, könnte es universal sein. Und wenn man einen Teil dieser Ideologie in einer christlichen Nation versteckt hat, die auch eine säkuläre Natur hat, wie beispielsweise der Sonntag, dann kann die ganze Welt es annehmen.
So ist es.
Das ist sehr clever. Als Teil dieser Bemühungen unterzeichneten mehrere Dutzend Personen ein Statement der Prinzipien auf Seiten des nationalen Konservatismus, was mehr eine Richtlinie denn ein Vermächtnis ist, dessen Artikulation den Republikanern in den letzten 5 Jahren gelang. Darin legen sie ihre Gedanken dar, wie man am besten vorgehen sollte. Zitat: Wir sehen die Tradition unabhängiger, selbstregierter Nationen als Grundlage für die Wiederherstellung einer richtigen öffentlichen Ausrichtung hin zu Patriotismus und Mut, Ehre und Loyalität, Religion und Weisheit, Kirchengemeinde und Familie, Mann und Frau, Sabbat und dem Heiligen und Vernunft und Gerechtigkeit. Interessant, was sich alles in dieser Mischung befindet, neben all den anderen Dingen wie Patriotismus, Religion, Kirchengemeinde, Sabbat,
ja.
Vernunft, Gerechtigkeit. Das klingt sehr jesuitisch. Der durch die Vernunft informierte Glaube, stimmt's? Oder die durch den Glauben informierte Vernunft, was ist es nun? Im American Conservative vom 5. November 2021 stand, der einzige Weg nach vorne ist der nationale Konservatismus. Edmund Burke schrieb bekanntlich in seinen Reflexionen über die Revolution in Frankreich, das Zeitalter der Ritterlichkeit ist vorbei. Gefolgt wurde es von Sophisten, Wirtschaftlern und Rechnern und der Ruhm Europas ist für immer ausgelöscht. Es war ergreifend, als Burke es schrieb und ein Versuch, die Stimmung unserer gegenwärtigen Malays zu verändern, ergibt in etwa folgendes Bild. Das Zeitalter der Neutralität ist vorbei. Das der Woken, der Oligarchen und einer arroganten herrschenden Klasse folgte. Auch der Ruhm der neoliberalen Ordnung nach dem Krieg ist für immer ausgelöscht. Eine andere, aber ähnliche Formulierung, die ich schon vorher benutzt habe, lautet so. Präsident Reagan sagte, die schlimmsten Worte sind, ich bin von der Regierung und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Aber jetzt sind die schlimmsten Worte, ich bin von der herrschenden Klasse und ich bin hier, um Sie zu unterwerfen. Martin, bereitet das die Kulisse für ein Umschwingen des Pendels?
Definitiv. Man hat das die ganze Zeit. Die Washington Post mit der einen Art von Ideologie und jetzt... Es wird sehr ausgeprägt und es gibt kaum Grautöne dazwischen.
Okay, man muss also eine dieser Seiten wählen.
So ist es.
Wenn jetzt eine ganze Gruppe sich für eine Seite entscheidet, was bedeutet das dann für die andere Seite?
Ärger. Euch wollen wir nicht.
Für lange Zeit herrscht nun der Südkönig. Die Welt ist liberaler geworden. Den Kindern wird in der Schule beigebracht, dass sie keine Jungen oder Mädchen sind. Auf Geburtsurkunden steht nicht mehr weiblich oder männlich. Nein, wir müssen abwarten, bis sich das Kleinkind entscheidet, welches Geschlecht es hat. Entschuldigung, aber derartige Idiotie. Und den Leuten reicht es. Wir dürfen nicht vergessen, dass es leicht ist, ideologisch so aufgebracht zu werden, dass man auf den Zug aufspringt.
Das ist es. Es ist so wichtig, deshalb werben wir ja immer dafür, ein Beobachter zu sein.
Sein Beobachter. Sogar wenn es einen irritiert, was in der Welt geschieht. Nehmen wir einmal dieses Gender-Thema oder das Woke-Thema. Ganz egal, um welches Thema es sich handelt. Auch wenn es einen maßlos irritiert, muss man sich immer die Frage stellen, was ist der Zweck des Ganzen? Was ist der Plan des Teufels, dass er das herbeibringt? Und er hat Erfolg, denn jetzt sind die Eltern alle aufgebracht und sie wollen dem ein Ende machen. Sie wollen die Macht übernehmen. Sie wollen auf der Ebene der Schulausschüsse Macht gewinnen. Sie wollen auf der politischen Ebene Macht übernehmen. Denn das ist der einzige Weg, es zu beenden. Man treibt die Leute in ein ideologisches Denkmuster zusammen. Und sobald man das etabliert hat, wird alles, was dem widersetzt, zum Feind. Sobald man einmal sogar das Sabbat-Thema darin eingebunden hat und jemanden dem entgegensteht, dann ist derjenige gegen das Gemeinwohl. Ganz plötzlich spielt das Gemeinwohl hinein, obwohl man bei anderen Gesichtspunkten möglicherweise dagegen ist.
So ist es.
Das ist sehr interessant. Dann wurden zu diesem Thema auch Bücher geschrieben. Einige davon erst vor kurzem. Das ist sehr interessant. Von Steve Wolf. Martin, ist das Klima für etwas derartiges reif?
Es ist einfach erstaunlich, wie perfekt das Timing ist.
Das Timing.
Denn diese beiden Bücher sind bei Amazon jetzt Bestseller. Nicht irgendwelche unbekannten Bücher, die ein Schattendasein fristen. Alles, was sich damit befasst, wird von der Öffentlichkeit geradezu aufgesogen.
Hier ist ein anderes Buch von Torba und Iska. Es heißt so deutsch so viel wie ein biblischer Leitfaden, die Herrschaft zu übernehmen und die Nationen zu Jüngern zu machen. Das ist also eine Herrschaftstheologie. Wir müssen eines klarstellen, das ist eine jesuitische Theologie,
das ist erstaunlich,
die vom Protestantismus aufgegriffen wurde. Wie clever das doch ist. Und man muss die Nationen zu Jüngern machen. Anders gesagt, muss man die Nationen dazu bringen, die eigene Sichtweise anzunehmen.
Das darf man auch nicht mit dem großen Missionsauftrag verwechseln, den Christus gab.
Nein, denn der hat damit zu tun, die Sünde zu beseitigen. Aber das hier hat damit Herrschaftstheologie zu tun. Und Christus kam, um genau da abzuschaffen. Sie setzen das um, von dem er gesagt hatte, dass es ein böses Übel in der Welt ist. Gab es in der jüdischen Nation dieses Herrschaftsdenken?
Definitiv.
Okay. War also Christus dafür oder dagegen?
Völlig dagegen.
Die Reiche der Welt spiegeln das Himmelreich nicht im Mindesten wider. Denn es gab nichts, womit es sich vergleichen ließ. Nichts davon befand sich darin. Es sollte weggefegt werden. Martin, das ist die allergrößte Täuschung, die über die Welt kommt. Christlicher, nationalistischer Bestseller mit Wurzeln im Volk. Da steht das deutsche Wort, richtig. Geschichte. In Heimat und Patriarchat ist blutsverwandt mit einem bestimmten deutschen Manifest aus dem 20. Jahrhundert. Hier hat man also einen Artikel, der sich gegen den christlichen Nationalismus ausspricht, und es heißt darin, das erinnert uns an die Ära der Nazis. Der christliche Nationalismus wird unter den Wählern der Republikaner zu einem größeren Faktor, wobei 61% der befragten Republikaner dafür sind, die Vereinigten Staaten zu einer christlichen Nation zu erklären. Wir zeigten vor einiger Zeit das Video, wo sie sagten, wenn wir diese christliche Nation haben, die wir wollen, werdet ihr unter christlichen Regeln leben.
So ist es.
Du kannst ein Jude sein, du kannst sein, was du willst, aber du bist unter christlichen Regeln.
Tatsächlich ist der Mann, von dem du gerade sprachst, derjenige, der das zweite Buch schrieb, über das wir gerade sprechen.
Sehr interessant. Als ehemaliger evangelikaler Pastor weiß ich, dass eine derartige Arbeit in den Händen evangelikaler Berühmtheiten, Theologen, Pastoren auf dem Land und christlichen Influencern landet, die nach einer hochintellektuellen theologischen Rechtfertigung für ihre niedrigsten politischen und kulturellen Impulse suchen. Er, Wolfe, er bezieht sich hier auf das Buch, nimmt eine Inspiration sowohl von Thomas von Aquin wie auch den protestantischen Reformatoren. Martin, kann man Thomas von Aquin mit den protestantischen Reformatoren verknüpfen?
Nein, das ist, als ob man Öl und Wasser vermischen wollte. Das ist unmöglich.
Wie Tag und Nacht, oder?
Vergiss es.
Aber das ist eine Vereinigung, an der der Katholizismus hart gearbeitet hat. Was Sie betrifft, ist Thomas von Aquin ein Heiliger. Was mich betrifft, war er von Dämonen besessen. Besonders von Calvin. Seine erste große Annahme ist, dass sogar wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, hätten die Menschen sich auf dem Planeten in separaten Gemeinschaften versammelt. Jetzt ist es interessant, dass der Calvinismus Herrschaftsaspekte hat.
Stimmt.
Sogar die frühen Protestanten glaubten an eine Zusammenarbeit von Kirche und Staat. Deshalb hatte man protestantische Bezirke und auch katholische Bezirke. Und wenn man nicht in diese Ideologie hineinpasste, sollte man besser wegziehen.
Ja.
Um hinauszukommen. Das Gleiche wird kommen.
Und bei Calvin gab es auch Verfolgung.
Calvin war diesbezüglich sogar ein bisschen radikaler als Martin Luther. Und sogar die Lutheraner verfolgten Menschen, wenn sie sich ihre Weltanschauung unterschieden, wie etwa die Wiedertäufer. Sie wurden von den Lutheranern verfolgt, sie wurden von den Calvinisten verfolgt und sie wurden von Katholiken verfolgt. Ich denke, dass Sabbathalter in die gleiche Kategorie fallen werden. Sie werden die Calvinisten, die Lutheraner und die Katholiken gegen sich haben und die Regierung.
Genau das wird geschehen.
Christen sollten alles ihnen Mögliche unternehmen, um das Christentum in ihren Nationen zu institutionalisieren, um sie gemäß Gottes Visionen über das Leben des Menschen zu strukturieren. Das bedeutet die Schaffung einer Regierung, in der die Zivilbehörde ihre Bürger im vollsten Ausmaß ihrer Macht zur wahren Religion hinlenken. Wolfe verriet auch den Vollzug von Sabbatgesetzen und die Bestrafung falscher Religion. Das heißt, alles außerhalb der vom Staat gebilligten christlichen Praxis. Er hat recht, aber darauf steuern wir zu.
Das ist wahr.
Warum ist es für Sie notwendig, Ihre Ideologie zu erzwingen? Ich kann es dir sagen, Martin, weil Sie nicht mit den anderen Ideologien leben können.
Genau.
Also müssen Sie um die eigene eine Mauer bauen und sie erzwingen. Klingt das so, als ob man das Mahlzeichen des Tieres erzwingen kann?
Nein, ich denke nicht, dass es nur danach klingt. Es wird definitiv so sein.
Okay. Warum wirft er die Sabbatgesetze in seine Dokumentation hinein? Weil es ein fester Bestandteil der christlichen Identität ist. Aber wessen Identität ist es? Gottes Identität oder die des Papstes?
Leider die von Thomas von Aquin und die des Papstes.
Aha. Jetzt geht es los. Es gibt keinerlei wahres Christentum innerhalb dieser Prämisse. Denn Christus sagt jedem, dass er ihm Entscheidungsfreiheit gibt. Das hier nimmt sie weg.
Und weißt du, worin das Problem liegt? Wenn ich nur unser eigenes Land hernehme, unsere eigenen christlichen Leute in unserem Land, wie viele von ihnen werden sich etwas Derartigen anschließen?
Sie werden jubeln.
Ganz genau.
Jeder christliche Pastor und Politiker, der bereitwillig das Etikett christlicher Nationalist akzeptiert hat, sollte gefragt werden, ob er mit Sabbatgesetzen, dem Verweigerung des Frauenwahlrechts und der Abschaffung der Verfassung, die unsere Demokratie verankert, einverstanden ist. Das Werk bietet zumindest einen Lackmustest, was christlicher Nationalismus im öffentlichen Raum tatsächlich bedeutet und eine Gelegenheit, die tragischen Konsequenzen zu begreifen, die er für unser Land haben möchte. Es gibt immer noch Leute, die wach sind, wie der Autor Bradley Onishi.
Aber das Problem ist,
es ist eine Minderheit.
Nein, er hat schon recht, aber er vertritt ja wieder all das andere Zeug. Das auf der anderen Seite. Schau, es gibt zwei Strömungen. Man hat die Denkweise des Südkönigs und dieser Mensch fällt in diese Kategorie. Er möchte all das liberale Zeug.
Martin, wir haben also eine Wahl. Aber von der Bibel wissen wir, dass die Ideologie des Nordkönigs die Finale sein wird. Lass uns dieses Interview ansehen, in dem der Autor Wolfe uns einige seiner Ideen preisgibt. Er achtet sehr darauf, wie er die Dinge sagt, aber trotzdem bleibt er bei seinem Standpunkt.
Wenn mich jemand anklagt, ein christlicher Nationalist zu sein, ja, doch, das bin ich. Ich hoffe, die Bezeichnung kann für Menschen ein Anstoß sein, zu sagen, nein, ich kann nicht passiv sein. Nein, wir werden nicht zulassen, dass die zivile Macht von etwas, das von Gott zum Wohle der Menschen bestimmt wurde, von Leuten an sich gerissen wird, die verrückte Dinge glauben. Nicht einmal falsche Dinge, sondern einfach völlig absurde und zerstörerische Dinge. Nun, es scheint doch eine so relevante Zeit zu sein, wie Gottes Vorsehung und das Timing, wann dieses Buch herauskam, besonders wenn man über einen nationalen Willen spricht. Sie haben das Verlangen, Menschen zu bewegen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie wirklich Menschen zum Handeln antreiben wollen. Ein christlicher Ort ist etwas, wofür Christen sorgen müssen. Ich denke, es war so, dass man in Amerika für Jahrzehnte, Jahrhunderte annahm, dass wir ein christliches Volk, eine christliche Nation sind. Das war einfach eine Art Standardvorstellung, besonders eine des 18. und 19. Jahrhunderts. Und dann schlug die neutrale Welt zu, nämlich die Idee, dass die säkularen Mächte irgendwie ambivalent sind und einen machen und sagen lassen, was man möchte. Aber jetzt befinden wir uns inmitten einer negativen Welt, wobei es eine aktive Feindseligkeit den Christen gegenüber gibt. Das gilt für christliche Einrichtungen, für Staatsregierungen, die Zivilgesellschaft. Und es liegt an uns zu sagen, so wird es aussehen. Wir machen eine christliche Regierung und deren Existenz liegt in unserem Willen. Es ist sicher höchste Zeit, das zu tun. Es ist höchste Zeit, zu handeln. Sie haben den christlichen Nationalismus im Buch definiert. Lassen Sie mich diese Definition vorlesen und dann sprechen wir darüber ein wenig. Christlicher Nationalismus ist die Ganzheit des nationalen Handelns. Er besteht aus zivilen Gesetzen und sozialen Sitten, die von einer christlichen Nation als christlicher Nation durchgeführt werden, um sich selbst irdisches und himmlisches Wohl in Christus zu verschaffen. Menschen in einer christlichen Nation würden das tun, was ihrem Wohl dient. Aber ich habe auch im Blick, wie das geordnet ist und wie man bestimmt, was das für Dinge sind. Eines davon ist das Zivilgesetz und das andere sind die Sitten der Gesellschaft. Das Zivilgesetz ist im Grunde das Handeln, wozu wir vom Magistrat angehalten werden, zu unserem Wohl. Also das ist alles Mögliche von Geschwindigkeitsbegrenzungen und ich denke auch Sabbatgesetzen. Aber darüber können wir noch genauer sprechen. Das müssen wir schon allein für die Leute, denn bei Geschwindigkeitsbegrenzungen sind sie dabei. Aber bei Sabbatgesetzen haben wir sie verloren. Ja, Sabbatgesetze. Und wir sind noch nicht bei Blasphemiegesetzen. Indem wir Herrschaft über die Erde ausüben, haben wir nicht noch Adam, noch hätte Adam es getan, haben wir nicht himmlisches Leben ins irdische Leben gebracht. Wir lassen nur irdisches Leben reifen, gemäß der menschlichen Natur und den Prinzipien des Lebens. Wie befiehlt man Menschen, Christen zum ewigen Leben? Nun, auf eine äußerliche Art tut man, was man kann, sodass sie Gott anbeten können. Also können sie Gott anbeten und die Kirche kann im Sakrament dienen. Und wie würde man das genau machen? Man hat Sabbatgesetze und Sabbatgesetze sind nicht einfach da, um eine Verletzung des vierten Gebotes zu bestrafen, sondern um die Umstände zu schaffen, in denen die Menschen Gott ohne Ablenkung anbeten können. Das ist der Zweck. Der Zweck ist nicht einfach der, dass Gott das vierte Gebot sagt und dann ist es schlecht und deshalb bestrafen wir. Das sage ich damit nicht. Wir tun es, weil das vierte Gebot im Wesentlichen sagt, dass wir Gott gemeinsam mit seinem Volk an einem Sonntag oder einem besonderen Tag anbeten sollen. Und so ist die Zivilregierung da. Wie kann die Zivilregierung in einem äußeren Sinn dazu beitragen oder uns dazu auffordern? Nun, wie ich sagte, sie hat die Ablenkung an diesem Tag entfernt, damit wir uns auf die Anbetung Gottes konzentrieren können.
So, Martin, da hat man die Grundlage seines Denkens. Aber ich denke, er hat da etwas ausgelassen. Was sagt er am Ende des Interviews? Das war bei diesem Ausschnitt nicht dabei.
Er sagt, eines der Hauptmittel, die die Regierung dafür einsetzen kann, ist, sie zum Schweigen zu bringen.
Also bringt man die andere Partei zum Schweigen. Man muss also die Umstände schaffen. Martin, das ist eine sehr clevere Strategie. Haben wir in der Welt derartige Theokratien? In der Welt des Islams? Diktiert die Regierung in islamischen Ländern das moralische Umfeld für die Nation? Ja. In den christlichen Ländern hatte man eine Säkularisierung, die diktierte. Und jetzt? Nehmen wir doch Europa, wo diese anderen Ideologien hereinkommen. Besteht die Befürchtung, dass ihr die Lebensweise zerstört wird?
Ja.
Ja.
Ständig.
Die ganze Zeit. In Deutschland ist das beispielsweise eine sehr reale Situation. Die Leute haben Angst, dass, wenn man es zulässt, dass es so weitergeht, wird man bald einer Moralität unterworfen sein, die einem fremd ist. Wenn man sich da jetzt entscheiden muss, zwischen dieser Moralität und einem Festhalten am Säkularismus, der schließlich überrannt werden wird, warum sollte man da die christliche Moralität nicht als bessere Lebensalternative für sich annehmen? Also würde sich sogar ein säkulärer Mensch, wenn er die Wahl hat, zwischen dem, was er zum Beispiel im Iran sieht, und der säkulären Lebensweise eher für den christlichen Nationalismus entscheiden, als sich etwas zu unterwerfen, das vielleicht noch schlimmer ist, oder?
Ja.
Das ist also ein sehr cleveres Spiel. Und wenn man sieht, wie eine christliche Nation, sagen wir mal die USA, von diesen Hunderten von Ideologien immer mehr verwässert wird, von denen einige so liberal sind, dass man mit ihnen nicht leben kann, und andere von ihnen so drakonisch sind, dass man nicht mit ihnen leben kann. Warum sollte man sich nicht für den christlichen Nationalismus entscheiden? Zurück zu diesen Wurzeln. Warum? Kann ich diese Frage stellen, Martin? Warum hat der Teufel diese Sache nicht schon vor langer Zeit umgesetzt? Denn das hatte ja im Mittelalter.
Denn das hätte damals nicht funktioniert.
Warum nicht?
Weil die Welt immer noch zu konservativ und religiös war.
Und sie wussten noch, wer der Antichrist ist.
Das ist es.
Zu meiner Zeit, genau gesagt, als ich heiratete, ich habe das schon sehr oft erzählt, da wussten die Leute, wer der Antichrist ist. Der Protestantismus war der Protestantismus und der Katholizismus war der Katholizismus. Das Timing ist perfekt. Man vernichtet den Protestantismus, und zwar nicht durch einen direkten Frontalangriff durch katholische Ideologie. Nein, sondern durch eines Hintertürangriffs des Liberalismus.
Infiltriert, sodass einer der Verfechter des Ganzen, Thomas von Aquin, studiert.
Ja, hier hat man diese Ideologien des Südkönigs, die man dazu benutzt, eine Nation so weit zu bringen, dass sie keinen Anker mehr haben. Und dann führt man das drakonische katholische System ein, das man während des Mittelalters hatte. Aber anstatt man es selbst tut, erlaubt man es dem Protestantismus, der sich jetzt so verändert hat und wieder Katholizismus geworden ist, es für einen zu machen.
Ganz genau. Und auch völlig biblisch.
Brillant.
Alles. Die falschen protestantischen Kirchen befinden sich wieder unter der Mutter und wirken für sie.
Ist der Teufel jetzt ein Stratege oder nicht?
Oh, ein meisterhafter.
Ein meisterhafter Stratege. Was also zusammenhanglos aussieht, was aussieht, als ob er die Kontrolle verloren hätte, ist in Wirklichkeit eine absolute, äußerst genaue Kontrolle.
Und das Timing.
Das Timing ist perfekt.
Absolut perfekt.
Also die Denkweise, wenn ich nur meine Zeit ansehe, wie sich das Denken da verändert hat. Also ich wuchs in einem christlich-nationalen Land auf.
Ja.
Wie sich die Einstellung inzwischen verändert hat. Hin zu einer völlig säkularisierten Nation. Ich habe das in meiner Lebenszeit selbst erfahren.
In den letzten 30 Jahren.
Wenn es also einmal so völlig säkularisiert ist, dass man sogar ohne Religion erkennt, dass da etwas fürchterlich verkehrt läuft, moralisch, dann werden die Leute vorbereitet sein, den Umschwung des Pendels zu akzeptieren und zum anderen System zurückzugehen. Nur, dass sie diesmal tun, was das Tier will und nicht, was Gott will.
Ich muss auch sagen, dass ich denke, dass sie sogar in den Krieg ziehen, um das herbeizubringen.
Es wird eine Revolution geben, das haben sie gesagt. Martin, wenn jetzt eine Nation wie die Vereinigten Staaten von Amerika hat, oder eine europäische Nation wie Deutschland oder England oder irgendeine andere davon, wo der Protestantismus vorherrscht, dann ist es klar, dass diese Nation, wenn sie den Sabbat akzeptiert, was wie er gesagte, sehr wichtig ist, um das Umfeld zu schaffen. Man kann es nicht ohne den Sabbat sein. Dann ist es klar, dass es der Sonntag sein wird.
Er erwähnte es sogar.
Und wenn man in dieser Nation lebt, dann wird man sich diesem Gesetz unterwerfen, weil es ein angeblich christliches Gesetz ist. Obwohl es ja kein christliches Gesetz ist, sondern ein heidnisches Gesetz. Aber laut ihnen ist es ein christliches Gesetz. Wenn man in einer jüdischen Nation lebt, mag man den Sabbat annehmen. Aber in den christlichen Ländern muss man den Sonntag akzeptieren, denn das ist das Gesetz. Was empfinden die Juden dabei? Ein Jude, der in den Vereinigten Staaten lebt? Lass uns das lesen, das ist sehr interessant. Es stammt vom Jewish Insider. Das vom Gap-CEO Andrew Torba mitverfasste Buch schafft es auf die Bestsellerliste von Amazon. Jetzt bespricht er das Buch. Die Strömung des christlichen Nationalismus hat in der Wahlpolitik seit kurzem hartnäckig Fuß gefasst, seitdem eine wachsende Zahl republikanischer Kandidaten sich überall im Land deren Lehren zu eigen machen. Andrew Torba, einer der Mitautoren von Christian Nationalism, hat darauf hingearbeitet, etwas aufzubauen, das er als eine christliche Parallelgesellschaft im Internet beschreibt, sogar während seine Website Gap eine noch düstere Realität offenlegte. Unser Hauptziel ist das Errichten einer christlicher Parallelgesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur, was das Vakuum eines gescheiterten säkulären Staats füllen wird, wenn er scheitert. Erwarten Sie, dass der säkuläre Staat scheitert? Der Südkönig wird also überrannt werden, Martin. Wie Torba und Iska schreiben, wobei sie trotz gegenteiliger Beweise ganz selbstverständlich behaupten, dass Amerika eine christliche Nation ist. Jetzt geht's los. Gott ist real. Die Bibel ist wahr. Und Jesus Christus ist der König der Könige, vergewissern sich Torba und Iska und erklären, dass sie nur danach streben, das zurückzufordern, was ihnen von Rechts wegen gehört. Aber Torba und Iska werden wohl kaum solche Argumente in gutem Glauben hören wollen. Wir werden uns nicht für entschuldigen, was wir gesagt haben oder für einen Teil der Arbeit, die wir tun, um die Herrschaft über unser Land und seine Kultur zu Gottes Ehren zu ergreifen. So versichern sie, noch sollten sie es tun.
Dieser Artikel klagt ihn auch des Antisemitismus an.
Es ist interessant, dass ich in der Vergangenheit Artikel las, in denen jüdische Menschen sagten, dass Amerika eine christliche Nation sein sollte. Und dass es für sie in Ordnung wäre.
Ganz genau. Wir haben sie auch gezeigt.
Wir haben diese Artikel gezeigt. Amerikas einzige Hoffnung ist Gott, sagt Sean Feucht, der singende christliche Aktivist. Die Nation ist moralisch bankrott. Wir sind jetzt gerade am Ende des November 2022 und jetzt, am Ende des Novembers 2022, erlebte diese Ideologie einen kometenhaften Aufstieg.
Nun, es baute sich auf. Weißt du noch, anfangs hatte man diese Versammlung, die wir in den letzten 3 Jahren zeigten.
Sie hießen The Call und The Send.
Ja, all das war wie ein Vorspiel für das, was wir jetzt sehen.
Und Jonathan Cahn.
Ja.
Da hat man einen jüdischen christlichen Rabbi, der den christlichen Nationalismus und die Theologie von den 7 Bergen annimmt und dabei alle Aspekte des Christentums und des Judentums zu einem wirklich interessanten Mix verbindet. Der Sänger, Missionar und Aktivist Sean Feucht begibt sich auf eine im Jahr 2023 startende Tour durch 50 Staaten, die das Reich zum Kapitol heißt. Ich freue mich auf 2023. Um sich an Gott zu wenden, doch zu kommen und Amerika zu verändern. Während er Kirchenleiter ermutigt, in ihren Staaten bei Themen aktiv zu werden, die Kirchengänger betreffen. Als Missionarskind bereiste Feucht die Welt und wurde Zeuge, wie die Kirche in vielen Ländern verfolgt wird. Diese Gefühle kamen zurück, nachdem er die Lockdowns und staatliche Überregulierung sah, dass Spielcasinos und Bars offen und die Kirche geschlossen war. Kannst du sehen, wie clever das war? Um in den ganzen Ärger ein Umschwingen des Pendels zu erreichen?
Wenn man sich die Logik ansieht, dass Casinos und Bars offen und die Kirchen zu waren, das war nicht logisch, aber das war der Plan, um das zu bekommen.
Wenn man das Thema des großen Kampfes außen vor lässt, verpasst man das Wesentliche.
Ist es nicht wichtig, dass nächstes Jahr das Buch des Jahres vom Schatten zum Licht ist? Ich denke, dass es für jeden Einzelnen sehr gut wäre, dieses Buch wieder zu lesen.
Jeder sollte es lesen. Er fuhr fort, als ich dann die Antwort der Kirchen darauf sah und ihre Unwilligkeit, sich dagegen zu stemmen und das irgendwie einfach zu akzeptieren, alarmierte mich das wirklich. Martin, das passierte sogar in unseren eigenen Reihen. Das ist etwas so Erfolgreiches und die Strategie ist so brillant, dass sie auch die Auserwählten verführen kann.
Genau. Weißt du was? Seine Einstellung kann sogar unsere Leute in die ganze Streiterei hineinziehen.
Sie können in diesen Morast hineingezogen werden und in diesem Strudel enden. Ich denke, dass Covid wirklich dabei half, offenzulegen, wie viel Macht die Regierungen der Bundesstaaten über unser Leben, unsere Gemeinschaft und über unsere Kirchen haben, sagte er. Die Pandemie gab uns eine Gelegenheit, so feucht, nicht aus Furcht zu handeln, sondern aus Glaube. Hier kommt also die Gegenreaktion, wie das Pendel umschwingt. Und wir kommen dahin, dass wieder Anspruch auf die 7 Berge der Macht erhoben wird. Sie wollen die Geschäftswelt kontrollieren. Martin, wie viele Leute wurden kürzlich entlassen? Wegen Unzulänglichkeit? Oder wegen der Ideologie? Nun, bei Musk wissen wir, dass es ideologisch war.
So ist es. Denn genau genommen räumt er bei Twitter auf.
Ja.
Warum folgen all die anderen? Und warum gerade nachdem sie beim Vatikan waren?
Dann die Regierung. Sie wollen die Regierung kontrollieren. Sie wollen die Familien wieder einsetzen. Die Religion zu ihren Bedingungen, die zufällig jesuitische Bedingungen sind. Außerdem wollen sie die Medien, die Bildung und die Unterhaltungsindustrie kontrollieren. Wer kontrolliert bis jetzt die Bildung? Doch der Säkularismus, richtig?
Ja.
Lernen gegen Lernen. Waren das nicht die Jesuiten? Wer wird das neu kontrollieren?
Es ist immer noch das Gleiche.
Immer noch die gleichen Leute. Martin, das ist clever. Wie heißt es in diesem Lied? Wann werden wir je lernen?
Wie wir auch schon sagten, nichts Neues unter der Sonne.
Ja, und auch das Entertainment. Das Wiederbeanspruchen der sieben Berge der Macht und damit genau den Staat schaffen, den die Juden zur Zeit Christi wollten. Und nicht ein Stein
blieb
über dem anderen. Und es wird auch nicht ein Stein stehen bleiben, sobald sie das hier aufgebaut haben. Hier ist ein Artikel aus dem Beacon. Darin heißt es, ungenügend beachtete und massive theokratische Bewegungen vereint sich mit Michael Flynn und Roger Stone. Jetzt hat man die amerikanische Elite, sogar die Führer im Militär an Bord. Am 1. Juli standen vier religiöse Führer in einer vollbesetzten Arena in Georgia auf der Bühne und sagten eine entsetzliche Gebetserklärung namens Watchman Decree auf. Wir haben vom Himmel eine Vollmacht erhalten und üben nun unsere Autorität aus. Wir sind die Botschafter und Sprecher Gottes auf der Erde. Durch die Macht Gottes sind wir die Beeinflusser der Welt. Aufgrund unseres Bundes mit Gott sind wir von ihm ausgerüstet und beauftragt, jeden Verstoß des Feindes zu zerstören. Deshalb geben wir unsere Erklärung ab. Wir verkünden, dass unser Rechtssystem Urteile fällen wird, die biblisch und verfassungsgemäß sind. Martin, das sind große Worte, stimmt's? Ich frage mich, ob der Himmel auf die kleine Horn macht und seine hochtrabenden Worte herunterblickt, denn diese Worte spiegeln nichts anderes als das kleine Horn wider. Wir erklären, dass wir dauerhaft die Einfluss- und Führungspositionen in jedem der sieben Berge zurückerobern und kontrollieren. Obwohl sich wenige dessen bewusst waren, waren sie gerade Zeuge von den Früchten der New Apostolic Reformation geworden. Die NAR, auf diese Abkürzung muss man achten, stimmt's? Die neue apostolische Bewegung ist, wie wir noch sehen werden, in Wirklichkeit autoritär. Die neue apostolische Reformation ist eine schnell wachsende und gefährlich unterrepräsentierte weltweit christliche autoritäre Bewegung. Sie praktiziert Glaubensheilung und Exorzismus und fördert Herrschaftsdenken, eine Überzeugung, dass Christen die Kontrolle über Regierung, Wirtschaft und Kultur übernehmen müssen, damit Jesus auf die Erde zurückkehren kann. Sie haben tatsächlich recht. Sie müssen die Herrschaft ergreifen, sodass Jesus wiederkommt und es zerstört.
Genau.
Das hier ist interessant, weil der vorherige Artikel ja von einer globalen Bewegung sprach.
Ja, der Aufstieg der neuen apostolischen Reformation ist global. Und überall wollen sie, dass christliche Länder bzw. Länder allgemein die Regierung oder die sieben Berge darin übernehmen.
Und wir sehen es auf der ganzen Welt, wenn man sich ansieht, was in Italien passiert. Der Sieger von Meloni entzündete aufgrund ihrer konservativen Werte und ihres Wunsches, Gott, die Familie und das Land hochzuhalten, Lob und Kontroversen. Passt das zum Spiel?
Perfekt.
Europa klettert also an Bord, stimmt's? Die anderen widerstehen noch. Aber es ist an der Zeit, das Pendel umzuschwingen.
Nun, Schweden hat auch eine konservative Regierung.
Auch da schwingt das Pendel. Laut der Christian Post haben amerikanische Nachrichtenmedien wie die New York Times sie eine Faschistin genannt. Außerdem verglich CBS News sie mit dem italienischen faschistischen Diktator Benito Mussolini. Sie sagte, wir werden Gott, Familie und Land verteidigen, jene Dinge, die die Leute so anwidern. In einer weiteren Rede erklärte sie, ja, zur natürlichen Familie, nein, zur LGBT-Lobby. Ja, zur sexuellen Identität. Nein, zur Gender-Ideologie. Hört sich das wie ein Umschwingen des Pendels an?
Komplett. Denn im momentanen Umfeld hört man genau das Gegenteil.
Ja, zu einer Kultur des Lebens. Nein, zum Abgrund des Todes. Nein, zur Gewalt des Islams. Hatte ich das nicht gerade erst erwähnt? Ja, zu sicheren Grenzen. Nein, zur Massenimmigration. Ja, zur Arbeit für unser Volk. Es ist sicherer, das zu akzeptieren, als jene unbekannte Drohung des Islams oder dieses Ultraliberalismus.
So ist es.
Das ist eine ausgezeichnete Strategie.
This ultraliberalism.
That's it.
It's a beautiful strategy.
Now this is like,
wenn man das auf ein Spiel überträgt, ist es ein Schachzug par excellence. Besser geht es fast nicht. Ich glaube nicht, dass Menschen sich so etwas ausdenken können. Deshalb muss der Teufel dahinter stecken.
Er muss dahinter stecken, denn es wird auf universaler Ebene gespielt. Manchmal fragt man sich, warum Gott es zulässt. Warum erlaubt er den Gottlosen so lange, dass sie so großen Erfolg haben? Warum? Weil er langmütig ist.
Ja, er ist langmütig und er muss klarstellen, dass er die Wahrheit ist.
Ich glaube, es steht in Prediger Kapitel 8. Überprüfen wir es doch einmal. Vielleicht liege ich ja falsch. Ja, Prediger 8. Lass uns doch gleich Vers 2 lesen. Ich sage, befolge den Befehl des Königs, und zwar wegen des von Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht von seinem Angesicht wieder scheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Der König, auf den er sich hier bezieht, ist natürlich typologisch Jesus Christus. Ich rate dir, die Befehle des Königs zu befolgen. Halten diese Leute die Befehle des Königs?
Nein.
Sie halten ihre eigenen. Springen wieder zu Vers 11. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. So sieht die Geduld Gottes aus.
Ja.
Das Interessante dabei ist doch, sobald man sich die Strategie dahinter ansieht und erkennt, dass es eine universelle Strategie sein muss. Die Einsetzung des Tieres ist eine universale Strategie. Dafür müssen so viele Dinge eingerichtet sein. Wir haben das ganze letzte Jahr darüber gesprochen, wie sie eingerichtet wurde. Wie man beispielsweise nicht christliche Nationen dazu bringt, den Sonntag zu akzeptieren.
Ja.
Durchs Klima. Wie bekommt man Nationen, die extrem säkulär sind, dazu, christliche Sätze zu akzeptieren? Mit Nationalismus. Martin, das ist brillant.
Und das ist kein Plan, der gerade mal vor 20 oder 30 Jahren zusammengestellt wurde. Das reicht Jahrtausende zurück.
Dürfen wir auf diese Züge aufspringen?
Nein.
Nein. Wir sind doch Beobachter, richtig? Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Martin, unsere Aufgabe ist es, uns an die Bibel zu halten. Gehorche Gott, gehorche dem König. Und doch, wenn es so scheint, als ob Gott sich distanziert und erlaubt, dass all diese Dinge geschehen, hat er doch die Kontrolle.
Er hat die Kontrolle, denn er sagte doch, dass das alles passieren würde.
Er sagt vorher, dass das passieren würde. Und er sagt auch, was das Ergebnis sein wird, nämlich, dass sie vernichtet werden.
Ja.
Dann wird es auch so geschehen.
Darin liegt unsere Verheißung. Darauf muss der Fokus liegen. Er sollte darauf liegen.
Sie können Gott so viel verteidigen, wie Sie wollen, aber Sie verteidigen nicht den Gott der Bibel. Sie verteidigen Ihre politische Struktur. Es ist für uns besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Die gleiche Ideologie. Wenn du dem widersprichst, müssen sie dich loswerden. Hier haben wir die Christian Post vom 10. Oktober 2022. Der christliche Nationalismus wird zur Verfolgung von Christen führen, warnte der CBS-Präsident Bart Barber. Der Präsident der Southern Baptist Convention, Bart Barber, verdammt die Idee, dass die Kirche die Regierung leiten sollte. Er warnte die Befürworter eines christlichen Nationalismus, dass das Verfolgen einer solchen Agenda in der Verfolgung von Christen resultieren werde. Hat er recht?
Er hat recht.
Er hat völlig recht.
Ja.
Martin, nicht nur wir sagen das. Es gibt Leute, die die Gefahr sehen und vor den Gefahren warnen.
So ist es.
Und trotzdem werden sie damit fortfahren.
Schau, er ist in der Minderheit. Er ist einer von denen, über die der Geist der Weissagung spricht. Jemand, der sich am Ende der Bewegung des lauten Rufs anschließen wird.
Ganz richtig. Es steht im Gegensatz zu 400 Jahren baptistischer Geschichte und auch gegen alles, was ich über religiöse Freiheit glaube. Ich lehne die Idee einer christlichen Herrschaft, einer kirchlichen Herrschaft über die Maßnahmen der Regierung entschieden ab, beharrte Barbara am Sonntag in einem umfangreichen Interview mit Anderson Cooper auf der Sendung 60 Minutes von CBS. Martin, das ist der Standpunkt, den wir haben sollten.
Genau den sollten wir haben.
Ich lehne es ab, denn Jesus sagte, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Es gibt Menschen, die das verstehen. Ich lehne es ab, weil es jedes Mal, wenn es aufgegriffen wurde, zur Verfolgung von Menschen wie mich führte. Es hört nicht bei der Verfolgung von Menschen auf, die keine Christen sind, sagte er. Es eskaliert schließlich zu einer Verfolgung von Menschen, die Christen sind, weil deren Auffassung ihres Christseins sich von der der Regierung unterscheidet. Martin, wir sind da. Und wenn wir nicht unsere Augen aufmachen, werden wir in diesem Strudel hineingezogen.
Unsere Leute, unsere Kirche sollte so wie dieser Mann reden.
Wir sollten aufwachen. Lass uns mit einem etwas längeren Zitat aus dem Geist der Weissagung enden. Das besondere Werk des dritten Engels wurde nicht in seiner Wichtigkeit begriffen. Gott beabsichtigte, dass sein Volk viel weiter sein sollte als die Position, die sie heute innehaben. Martin, dem kann ich nur zustimmen. Aber jetzt, da die Zeit für sie gekommen ist, in Aktion zu treten, müssen sie die Vorbereitungen treffen. Als die nationalen Reformer anfingen, auf Maßnahmen zu drängen, um die religiöse Freiheit einzuschränken, hätten unsere führenden Männer der Situation entsprechend geistesgegenwärtig sein sollen und ernstlich daran arbeiten sollen, diesen Anstrengungen entgegenzuwirken. Ich möchte gar nichts über die letzten beiden Jahre sagen, denn ich wünschte mir, dass sie das getan hätten. Es ist nicht gemäß Gottes Ordnung, dass Licht von unserem Volk zurückgehalten wird. Genau die gegenwärtige Wahrheit, die Sie für diese Zeit bräuchten. Nicht alle unsere Prediger, die die dritte Engelsbotschaft bringen, verstehen wirklich, was diese Botschaft umfasst. Die Bewegung der nationalen Reform wurde von einigen als so unwichtig angesehen, dass sie es nicht für nötig hielten, ihr viel Aufmerksamkeit zu widmen. Sie haben sogar gemeint, dass sie mit diesem Tun Zeit für Fragen einräumen würden, die sich von der dritten Engelsbotschaft unterschieden. Möge der Herr unseren Brüdern vergeben, dass sie eben die Botschaft für unsere Zeit so interpretieren. Die Menschen müssen aufgerüttelt werden, was die Gefahren für die gegenwärtige Zeit betrifft. Die Wächter schlafen. Wir sind Jahre hinterher. Lass die obersten Wächter die dringliche Notwendigkeit verspüren, selbst darauf zu achten, damit sie nicht die Gelegenheiten versäumen, die ihnen gegeben wurden, um die Gefahren zu sehen. Wenn die führenden Männer in unseren Vereinigungen jetzt nicht die von Gott gesandten Botschaft annehmen und sich anschließen, um tätig zu werden, wird die Kirche einen großen Verlust erleiden. Diese Worte sind jetzt noch wichtiger als zur Zeit, als sie es schrieb.
Ja, hundertprozentig.
Wenn der Wächter, der das Schwert kommt, sieht, der Posaune einen klaren Ton gibt, werden die Menschen in der Kampflinie der Warnung wiedergeben und alle werden Gelegenheiten haben, sich für den Konflikt vorzubereiten. Martin, sollte ein Baptist die Warnung geben und nicht wir? Aber zu oft stand der Leiter zögerlich da, als ob er zu sagen schien, lasst uns nicht in zu große Eile verfallen. Es könnte ein Fehler sein. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, keinen falschen Alarm auslösen. Schon die Zögerlichkeit und Unsicherheit einerseits schreit, Frieden und Sicherheit. Regt euch nicht auf, seid alarmiert. Es ist noch nicht an der Zeit. Aus dieser Frage einer religiösen Gesetzesänderung wird viel mehr gemacht als erforderlich. Diese ganze Aufregung wird sich legen. So leugnet er buchstäblich die von Gott gesandte Botschaft und die Warnung, die dazu gedacht war, die Gemeinden aufzurütteln, misslingt es, ihr Werk zu verrichten. Die Posaune des Wächters gibt keinen klaren Ton und das Volk bereitet sich nicht auf die Schlacht vor. Der Wächter soll sich vorsehen, sonst werden durch sein Zögern und Aufschieben Seelen dem Verderben preisgegeben und deren Blut wird von seiner Hand gefordert werden. Wir warten schon viele Jahre darauf, dass Sonntagsgesetze in unser Land verabschiedet werden und jetzt, da die Bewegung vor uns liegt. Martin, Schreibst du für ihre Zeit oder für unsere Zeit?
Der Typus war für damals, aber wir befinden uns im Antitypus.
Danke. Fragen wir, wird unser Volk in dieser Sache seine Pflicht tun? Können wir nicht mithelfen, den Standard hochzuhalten und ihn nach vorne zu rufen, denen ihre religiöse Rechte und Vorrechte wichtig sind? Die Zeit naht schnell, wenn diejenigen, die sich dafür entscheiden, Gott mehr zu gehorchen als menschlichem Willen, die Hand der Unterdrückung zu spüren bekommen. Sollten wir dann Gott entehren, indem wir schweigsam bleiben, während seine heiligen Gebote mit Füßen getreten werden? Wenn man auf den König vertraut, dann hält man seine Gebote. Und Gott wird handeln, auch wenn es den Anschein hat, dass es sich verspätet. Sagte uns der baptistische Pastor nicht, dass den Christen die Verfolgung nicht erspart bleibt, wenn man sich nicht ihrer Ideologie anpasst?
Gewiss doch.
Hier am Ende dieses Jahres 2022 freue ich mich auf 2023, um zu sehen, wie sich das entfaltet. Und dann auch zu sehen, wenn 2024 in den USA wieder die Regierung wechselt und die Dinge dann vielleicht ganz anders als heute sein werden. Die letzten Ereignisse werden sich rasch ereignen. Gott gebe uns Weisheit und möge er auch Gottes Volk Weisheit geben, die Zeit zu erkennen, in der wir gerade leben. Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, die Dinge entfalten sich vor unseren Augen. So oft haben wir davon gesprochen, dass das Pendel umschwingt. Und wir sehen, wie das Pendel umschwingt. Leider schwingt es in Richtung einer Ideologie, die sich nicht auf die Bibel gründet, sondern auf eine Ansicht der Herrschaft. Möge Gott uns Weisheit geben, um das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.